Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, so früh haben wir...
Selten produziert.
Ja, 20 vor 11. Hat auch Einfluss auf... Aber das erzähle ich später. warte mal, wir haben 100 Jahre die Regeln nicht mehr erklärt. Magst du einmal, was wir hier machen?
Ja. Jungs, wir trinken Wein. Okay, das war es jetzt noch nicht ganz. Also wir sitzen hier zusammen, der Felix und ich, und trinken aus schwarzen Gläsern Wein, den wir uns gegenseitig einschenken. Der andere weiß immer nicht, was er bekommt. Also ich suche einen Wein aus, wo ich denke, der könnte und sollte hoffentlich Felix schmecken. Felix macht das andersrum genauso für mich. Vorher würfeln wir. Wir überlegen also, wir gucken, der Würfel entscheidet, wer anfängt. Und dann schenken wir uns das ein, gucken, ob uns das gefällt. Okay. In der Zwischenzeit erzählt der andere eine kleine Geschichte. Solange Felix verkostet, erzähle ich eine Kleinigkeit, einen Schwank aus meinem Leben, einen kurzen, Felix manchmal einen längeren.
Und wir erzählen vorher, geht einer ins Nebenzimmer und erzählt, was er einschenkt, sodass ihr nicht im Dunkeln tappen müsst, während der hier einer im Dunkeln tappt.
Und meistens tappeln wir ganz schön im Dunkeln.
Bevor wir anfangen, muss ich eine kleine Werbung machen. Also keine bezahlte Werbung, sondern einfach, weil mir das am Herzen liegt. Am 2.11. ist ein Event im Rheingau, das ich herzlich empfehlen möchte, in der Ankermühle. Das zweite Rheingau Sparkling Festival.
Ja.
Ich hatte eine Einladung, ich kann nicht hin, weil ich nicht da bin. Und dann habe ich gedacht, aber komm, hey, ich kündige das mal an, weil ich habe hier vor einigen Jahren ein Tasting gemacht, zu dem es auch ein Video in der Webweinschule gibt. Die Zuckerprobe heißt das. Und ich glaube, es gibt auch einen Artikel im Blog. Und Sascha, du warst dabei bei dem Tasting. Ja. Da haben wir hier vier Sekte verkostet. Identische Sekte. Das wussten allerdings alle anderen nicht, außer mir, der ich das vorbereitet hatte.
Stimmt.
Vier identische Sekte, die sich nur unterschieden durch die Dosage. Es war Zero-Dosage, 3, 6, 9 Gramm Restzucker. Und dann so blind verkostet. War sehr interessant, wie wahnsinnig unterschiedlich diese Weine waren und was die Leute so gedacht haben, was es sein könnte.
Stimmt.
Das ist Teil des zweiten Rheingau Sparkling Festivals, weil der Mann, der mir die damals geschickt hatte, Axel Eisenkopf, ist der Mann, der das auch veranstaltet, ist sozusagen der Chief Ambassador und Influencer in Sachen Rheingauer Sekt. Und Rheingau ist das Gebiet in Deutschland mit der höchsten Dichte an tollen Sektproduzenten. Und das kann man da wieder machen. Also es gibt ein Blind Tasting Dosage. Hierbei verkosten sie Premium-Sekte eines Top-Sekt. Gutes, er verrät nicht vorher, welches es ist.
Okay.
Aber große Lage, wird also ein VDP sein. Und damit bleibt eigentlich nur FB Schönleber, Marc Barth oder Wegeler. Alle anderen, glaube ich, würden, wir machen nicht genug in der Größenordnung, Sekt aus großer Lage. Dann gibt es eine Vertikalprobe mit Weinen, also Sekte mit bis zu 16 Jahre Hefelager, 2001 bis 2012. Ich nehme mal ganz stark an, das wird Solter sein, aber weiß ich nicht. Dann Verkostung der Top 30 Rheingauer Winzersekte, Raritätenkabinett und es gibt noch einen kleinen Verkostungswettbewerb, für den die Teilnehmer wollen.
So eine Menge los, wa?
Ja, das Ganze kostet 78 Euro, also ist nicht geschenkt, aber ich kenne Axel und ich meine, wir lesen ja hier. Das wird schon ganz schön schick sein und wer sich dafür interessiert, wie gesagt, 2.11. 18.30 Uhr Beginn in der Ankermühle, im Weingut Ankermühle im Rheingau. Der wendet sich am besten an Axel und die ganzen Daten findet ihr unter winewhisper.de, also winewhisper.de. Das wollte ich unbedingt ankündigen, weil ich selber gern dabei wäre, aber leider nicht kann. So, und jetzt sollten wir würfeln, oder?
Jo. Ich? Ja. Mit drei. Eins.
Du darfst anfangen.
Mein lieber Scholli. So, heute gucken wir mal. Wir versuchen Felix zu bekehren. Naja, das stimmt nicht ganz. Aber wir trinken einen Wein von Jules Dejeuner, Chapelle de Boy, ein Fleury von 2010. Die Rebsorte ist Gamay. Zum Wohl. Warte, ich komme mein Arm kommt noch nicht so weit.
Ist ein riesen Schluck eingeschenkt hier für die.
Es ist kurz vor Mittag, da kann der auch ein bisschen größer sein. Wir müssen mal kurz hier, ich muss auch mal kurz mit ins Glas riechen. Und wir müssen ein bisschen Ernsthaftigkeit in diese Sendung bringen.
Ah, erzähl mal.
Ja, wir haben also. Sonst beschäftigen wir uns mit den wichtigen Sachen dieser Welt. Jetzt müssen wir mal wirklich die wichtigen Sachen dieser Welt auf den Tisch packen. Felix und ich sind beide sehr, sehr modern, bemühen uns jedenfalls. Und jetzt haben wir seit Wochen das gleiche Problem. Wir steuern, also ich bei mir steuere ziemlich viel über meine Stimme. meine Heizung, mein Licht, meine Musik. So, meine Frau nicht. Das klappt mit der Stimme nicht, aber ich versuch's. Ja. Geht meistens schief. Mein Kind geht besser, aber auch nicht ganz. Und Felix auch. Felix steuert auch hier seine Musik. Heizung nicht, hör? Seine Musik und so ein bisschen, das steuert es auch. Und jetzt haben wir seit Wochen ein Problem und eigentlich ist es wie ein kleiner Weltuntergang. Wir können nicht den Blindflug steuern.
Das stimmt.
Ja, ich gehe mal da zu Felix seinem hier. Wie heißt das Ding? Bei dir heißt es Alexa, oder?
Bei mir heißt es Alexa.
Ich sag mal hier, wartet, ich gehe ein bisschen ran, damit ihr es vielleicht versteht. Alexa, bitte spiele Blindflug.
Blindflug von Joel Brandenstein von Spotify.
So, und? Schöne Stopp. Musik, aber es passiert nichts, was wir wirklich wollen. Alexa, stopp. Und leider sieht das tatsächlich überall so aus. Also bei mir auch zu Hause auch. Ich gebe dann meinen Blindflug ein oder versuche meinen Blindflug zu unserem Blindflug zu finden. Und es passiert
nichts.
Na doch, alles Mögliche. Irgendwelche Musik, stimmt. Irgendwelche anderen Sachen. Aber nichts, was wirklich in die richtige Richtung geht. Und da Felix und ich hier wirklich alles probiert haben. Wir haben jede Kombination der Wörter ausprobiert. Vielleicht sind wir auch einfach nur zu dämlich. Kann ja sein. Ja. Jedenfalls haben wir es hier probiert. Ich habe es bei mir zu Hause mit Siri probiert. Und es funktioniert nicht. Und ihr müsst zugeben, das ist tatsächlich ein schwerwiegendes Problem. Also, und vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Vielleicht fällt euch ja ein, wie wir den Blindflug steuern können.
Das wäre so schön. Man könnte auf Facebook mal teilen. Muss aber nur sagen, sagt Alexa oder Siri. Genau. Ne? Oder Alexa, du bist nicht gemeint.
Sie reagiert auf alles, aber nicht das, was wir wollen.
Das wollte ich nicht. Ich bemühe mich, immer freundlich zu sein.
Ja, schön. Aber du spielst nicht, was wir wollen.
Also, wir haben, erreichbar sind wir ja über Spotify und über TuneIn. Also über beides kannst du uns spielen. Und wenn du das iPad in die Hand nimmst und du rufst die entsprechende Skill auf oder Skin auf und gibst es, dann kannst du das auch. Aber der Gag ist ja, wenn ich dann das Mädchen frage, dessen Namen ich jetzt nicht sage, ich sage, Mädchen, was hören wir gerade? Dann liest es schön vor, das ist Blindflugfolge 21, bla bla. Aber wenn du anschließend sagst, spiel bitte Blindflugfolge und all das, dann sage ich, keine Ahnung.
Genau. Ich habe es jetzt wirklich, dachte erst, dann auch mitprobiert, ja, und das geht nicht. Und das ist doch eine Katastrophe. Wir sind so modern und das funktioniert nicht. Wir haben keine Chance. Mhm. Ich würde ja, wenn es wirklich klappt, ja, und jemand uns das findet, ich spendiere eine kleine Flasche Wein für einen guten Skill.
Ich pack 5 dazu.
Jetzt übertreibst du.
Nein, so aus so, in so einem kleinen Konterflaschenpack.
Ah, super.
So, also erwartet jetzt nicht irgendwie 5 Weine im Wert von 100 Euro, sondern so 5 gemischte, spannende Weine, wo ich sage, hey, das ist super, fand ich gut für ein Gourmio. Schenke ich euch irgendwie. Und
wir hätten gerne was für beides. Eins für die Alexa-Variante und eins für die Siri-Variante, was gut funktioniert. Ja? Also das wäre echt super. Und dann teilen wir das mit euch. Und dann sind wir alle ganz modern.
Ja, sehr schön.
Das ist doch eine schöne Idee, oder?
Sehr schön.
So, helft uns. Wir sind am Ende. So, und modern. Jetzt hier, komm.
Modern, das Stichwort zu dem Wein. Ich bin ja auch moderner Mensch. Ich habe ja früher, ich mag das Zeug so gerne, ich habe ja früher mal, manchmal, so ganz unvernünftig zu Studentenzeiten, auch schon zum Frühstück mal ein Mancherie genascht. Heute
das
wieder.
Ist ja unglaublich.
Ich würde sagen, heute wieder. Ja. Wenn ich mir das Weinchen so angucke, ich dachte so als erstes so, das erinnert mich an die Zeit, als ich zum Frühstück mal ein Mancherie genascht habe. Ich glaube, dass das ganz schwer ist einzuschätzen, ob der eigentlich wirklich so viel Alkohol hat.
Hat er nicht.
Oder nicht, weil das ist jetzt wirklich so diese Frühstücksgeschichte, weil normalerweise ich trinke um diese Uhrzeit kein Wein. Ich verkoste natürlich in manchen Monaten um diese Uhrzeit schon. Aber das Runterschlucken ist halt das, dann, was dann nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil die Wärme im Magen und so weiter dann kommt. Und dann weiß ich nicht, ist das jetzt viel Alkohol? Also das hat so eine ganz klare Mancherie-Aromatik, die mich immer erstmal an Italien denken lässt. Also an Rotwein aus Italien, sagen wir mal so. Du hast den angenehm temperiert.
Rot ist es.
Ja, du hast den angenehm temperiert eingeschenkt, aber nicht so kalt, dass man da jetzt irgendwie auf die falsche Fährte kommen würde. Und also schöne Säure. Erstmal, ich mag das sehr. Das braucht einen zweiten Schluck, weil Rotwein zum Frühstück ist dann schon...
Ihr habt es schon gehört. Wir machen hier ein kleines Yes ins Mikro. Das ist gar nicht so schlecht.
Und dann schmeckt das erstmal, ja, das ist so eine fest verlötete Verdrahtung bei mir im Hirn. So, Orangerie ist immer Italien. Das ist so ganz schwer, sich davon zu lösen dann. Aber erstmal, ich mag es sehr, weil es ist wirklich eine schöne Frucht. Eine ganz schöne Frucht. Ich finde es halt auch wirklich ein bisschen Schokolade. Und das Tannin ist überhaupt nicht rau. Ist auch nicht wahnsinnig präsent, aber es ist eben nicht so, dass du sagst, es fehlt. Tut ihm wahnsinnig gut, dass er nicht so warm ist. Das ist also wirklich die perfekte Temperatur.
Ja, ich glaube, das ist schön. Das hat eine schöne Frische mit der Temperatur und sowas. Genau. So.
Also ordentliche Säure, zurückhaltendes Tannin, viel Frucht, so ein bisschen Schoko, so ein bisschen was Erdiges hat er auch dabei. Also es ist nicht so lecker Schmecker, es ist alles andere als banal, um Himmels Willen.
Das stimmt. Und
ja, ist jetzt aber auch so ein Wein, über den du nicht 100 Jahre reden musst. Also das ist auch angenehm. Manchmal ist halt, weißt du, so eine direkte, zupackende Art, bei der du so denkst, so ja, das mag ich jetzt wirklich gerne, gerne trinken. Was mich immer so zum Sangiovese führt.
Weiß ich nicht. Ja. Nee, ist auch nicht Italien.
Ja.
Aber das würde den Winzer freuen, glaube ich. Denn das ist so ein Freak. Aus der Ecke, in der er kommt, da ist er, gehört er in der Zwischenzeit tatsächlich zur Spitze. Dolle zur Spitze sogar, hat sich sehr hoch gearbeitet. Macht eigentlich Naturweine, groß und ganz. Ist, so, ist wirklich freakig, macht manchmal mit 27 Erntehelfern einen halben Hektar an einem Tag. Also da ist wirklich, da wird alles, was nicht irgendwie gut und perfekt ist, alles aussortiert. Also da ist sehr viel drin, macht keine Riesenproduktion. Kommt aus einer Ecke, die du nicht magst.
Aus dem Beaujolais?
Ja.
Ah ja.
Ist also ein...
Ist ein Gamay.
Ist ein Gamay.
Ja, ist erstaunlich. Das hätte ich nicht gedacht, weil eben dieses ganze cremige fehlt.
Genau.
Dieses ganze laktische, was ich immer schwierig finde. Diese Klarheit. Ich bin auch erstaunt, wenn du sagst, dass er Natur immer, weil ich finde, er schmeckt auch so klar im Sinne von filtriert, sozusagen. Ja. Ich finde ja, dass unfiltrierte Weine, ich würde den jetzt als nicht so alt einschätzen, häufig dann noch so ein leicht... Schlammig ist voll übertrieben.
Ja,
so leicht belegten Ton haben und diese klare, strahlende Art sozusagen, die finde ich dann doch erstaunlich. Hätte ich immer gedacht, dass es erst nach ein paar Jahren sich einstellt.
Nein, das ist schon 2010.
Ja, okay.
Das hätte ich jünger eingestellt. Das ist nicht mehr, genau, nicht mehr so. Aber ich finde, was ich total schön finde, sie beschreiben den ja auch immer. Gamay wird ja immer beschrieben als sowas, wenn es dann gut ist, wie ein guter Pinot. Ich finde das jetzt gar nicht so.
Ein guter Sangiovese.
Also ich finde es ein richtig guter Wein, der mich aber jetzt nicht zwingend an den Pinot erinnert. Oder
Dann wenn es mir gefällt, dann muss es ja fast ein Moulin en Vin sein. Weil wenn mir was gefällt aus dem Beaujolais, ist es meistens aus dem Moulin en Vin.
Das ist ein Fleury.
Ein Fleury.
Ah, ein Fleury. Und
das ist wirklich
Domain heißt, ich habe es vorhin schon gesagt, jetzt hier, Jules Dejeuner. Domaine Jules de Genet. Und das ist Chapelle de Boy. Boy ist, glaube ich, falsch ausgesprochen. B-O-I spricht sich
in Französisch.
Bois. Oh. Chapelle de Bois. Mhm. 2010, Gamay reinsortig und keine Riesenmengen. Der Typ ist aber wirklich da an der Spitze angekommen. Und also sie reißen ihm das Zeug auch aus den Händen.
Ja. Aber trotzdem kostet wahrscheinlich immer noch bezahlbaren Taler.
Ja, 38 Euro.
Ja, das ist aber für Beaujolais wirklich sehr, sehr viel. Also da bist du wirklich ganz oben
angekommen. Ja, aber das ist wirklich, das wird auch, also macht aber wirklich ganz wenig, also wenn es wenig, so ein paar tausend Flaschen wirklich von dem Zeug nur. Und die ganzen Soms und sowas lieben ihn da sehr.
Klar.
Mit dem Zeug. Also da kommt er gut an und ich finde, es lohnt sich aus. Es ist also auch wirklich noch nicht, also es ist jetzt nicht so teuer, dass man es sich nicht kaufen würde wollen. Nee. Finde ich auch.
Nee, ist richtig. Kriegst du kaum ein gutes Spätburgunder, ein großes Gewächs für. Deswegen.
Das macht echt Spaß.
Ja.
Ich freue mich. Sehr. Ein Gamay, der schmeckt.
Ja, sensationell. So, es gibt zwei Weine. Riesling Steillage, Weingut Lamm Jung. Riesling Steillage aus dem Jahr 2016 und 2017. Warum zwei, erkläre ich gleich.
Oh.
Ja, zwei.
Ui. Erst sagt er, morgens ist es schwierig und jetzt gibt es zwei Gläser.
So gesehen, ja. Ich hatte eigentlich vor der Aufnahme zu verkosten und den, der sich am besten präsentiert, zu bringen. Und dann war es halt wirklich sehr früh und dann habe ich noch ein bisschen Sport gemacht und dann kam ich aus der Dusche raus und habe gedacht, nee, ich verkoste jetzt keinen Wein. Dann habe ich einfach umdisponiert. Statt dass du den besten von vier kriegst du jetzt zwei sozusagen, die du dann mal parallel verkosten kannst.
Okay.
Ne? Dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Weil meine Geschichten sind ja immer länger, wie ich jetzt gelernt habe.
Gibt es eine Reihenfolge rechts, links zuerst oder ist das egal?
Das ist egal. Ich habe dir da so einen kleinen Bobbel da drauf gemacht auf die eine, damit wir dann nachher wissen, welcher war. Wenn du nichts hören kannst, dann bist du taub. Und wenn du nichts sehen kannst, dann bist du blind. Was bist du eigentlich, wenn du nichts schmecken kannst? So beginnt eine Geschichte, die ich für die aktuelle Schluck geschrieben habe. Schluck, das anstößige Weinmagazin. Und die dreht sich um das Thema Schmecken und Riechen. Also eigentlich Riechen, das Schwerpunktthema der Schluck, ist dieses Mal Nase. Aber ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, wir schmecken eigentlich nur so 7-8 Basisgeschichten, süß, sauer, salzig. Und der ganze Rest, den wir so wahrnehmen, nehmen wir über die Nase wahr. Also alles, was man so als Aromen bezeichnen würde, kommt über die Nase. Aber gefühlt ist das für uns trotzdem wie Schmecken. Deswegen reden wir heute mal über das Schmecken. Tun wir mal so, als wäre das alles eins. Und ich habe nicht vor, diesen Artikel jetzt nachzuerzählen, weil ich glaube, dass Menschen, die unser Podcast mögen, werden auch die Schluck mögen, wenn sie sie noch nicht kennen. Also schluck-magazin.de oder im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel. Vielleicht habt ihr Lust, euch die mal zu kaufen. Unterstützt ihr auch gleich mal die Arbeit eurer Lieblingspodcaster. Aber man hat halt viel mehr Recherchematerial, wenn man so eine Geschichte schreibt. Deswegen kann ich ein bisschen was anderes erzählen. Und sie ist auch, ich habe auch wirklich so diesen Grundsatzartikel geschrieben, wie funktioniert unsere Nase und nicht so sehr abgehoben direkt aufs Wein verkosten. Was so spannend ist, also der Begriff übrigens, wenn man nichts riecht, ist, dann ist man Anosmiker. Man leidet unter Anosmie. Das ist der medizinische Fachbegriff. Es gibt also kein Wort in der Sprache. Und wenn du einen stark eingeschränkten Geschmack hast, dann bist du Hyposmiker. Und das ist so spannend, dass wir diese Worte nicht haben, denn man sagt so, um die 1 Promille der Menschen in der westlichen Welt sind taub. Also 80.000 in Deutschland, davon nur 50.000 unter 60. Der Rest ist Alterstaubheit.
Okay.
Und Bei den Blinden ist das ein bisschen mehr. Das sind 100.000 oder sowas. Es sind also relativ geringe Zahlen. 5% der Deutschen sind Anosmiker.
Ach echt?
4 Millionen Menschen schmecken nichts mehr.
Oh.
Und 20%, 16 Millionen Menschen, haben einen stark eingeschränkten. Oder andersrum, jeder vierte Mensch in Deutschland hat einen stark eingeschränkten oder gar keinen Geschmackssinn mehr.
Ah, das merkt man bei Verkostungen manchmal.
das ist ja genau das Thema. Aber noch so ganz kurz, natürlich klingt das erstmal wahnsinnig. Es hat ganz viel damit zu tun, dass alle Menschen ab dem 60. Lebensjahr, Männer, Frauen später, teilweise sogar 20 Jahre später, anfangen, ihren Geschmackssinn zu verlieren. Man kann das trainieren. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht verlieren, weil ich ihn beruflich so viel trainiere. Man kann tatsächlich, außer es wird dann krankheitsbedingt, übrigens der interessante Sidestep, der verlässlichste Früherkennungstest für Alzheimer, 10 Jahre bevor oder was, Parkinson, es auftritt, verlierst du den Geschmack. Wenn du also mit 50 auf einmal anfängst, den Geschmack zu tun, dann bist
solltest du mal zum Arzt gehen.
Ja, dann bist du in hohem Maße gefährdet. Und also über 60 geht das bei allen Männern los und das sind natürlich dann schon riesige Zahlen. Trotzdem sind es auch bei den jüngeren Leuten viel, viel mehr als blind und taub. Hat wiederum damit zu tun, dass so viele Infektionskrankheiten in der Lage sind, unseren Geschmackssinn auszurotten, also unseren Riechsinn. Unsere Riechzellen erneuern sich alle 4 Wochen. Wenn wir also erkältet sind, dauert das manchmal bis zu 4 Wochen, bis wir wieder ordentlich riechen können. Wenn aber die Stammzellen betroffen sind, und es gibt einige Infektionskrankheiten, wenn die Stammzellen betroffen sind, dann kommt da nichts mehr nach und dann war es das. Und das passiert viel häufiger als bei Blindheit und Taubheit.
Okay.
Eine ganz wesentliche Ursache für Geruchsblindheit, wie man auch häufig umgangssprachlich sagt, ist übrigens ausgemerzt mit der Erfindung des Airbags. Denn es war das Aufschlagen mit der Nasenwurzel auf dem Lenkrad, was die allermeisten Anosmien verursacht hat. Das war so eine ganz typische Geschichte, wenn die Leute dann irgendwie einen Autounfall hatten. Man schlug immer genau mit der Nasenwurzel dann irgendwie aufs Lenkrad. Das durchtrennte alle Nervenbahnen für die Nase und dann war es das mit dem
Geschmack. Boah, hab ich Schwein gehabt mit meinem Unfall, dass ich noch... Warte mal, ich muss mal schnell... Doch, ich rieche noch was.
Also das nur so als Satz, nimm mal. Das, generell ist es nicht nur so, dass wir also viel mehr Menschen haben, die nicht gut riechen, sondern was auch so wahnsinnig spannend ist im Umkehrschluss ist oder im Unterschied zu Blindheit und Taubheit ist, wir haben keinen Normenraum, wir haben keinen normierten Raum, innerhalb dessen wir riechen.
Das hatten wir schon mal, genau. Ja.
Und genau. Also du musst dir das so vorstellen, beim Beim Hören ist es so, die Menschen hören innerhalb eines Frequenzbereiches von 18 Hertz bis 20.000 Hertz. Nur kleine Kinder hören 20.000 Hertz. Mit jedem Lebensjahr verlieren wir da oben so ein paar Frequenzen. Die unteren sind irgendwie von Geburt an geregelt. Aber es gibt halt so einen Korridor, innerhalb dessen hören wir, wenn wir nicht taub sind. Es gibt wenige Hörkrankheiten in anderen Abführungen. Mein Vater hatte so ein seltenes Phänomen, wenn Sound aus drei Richtungen kam, dann klirrte das bei ihm im Ohr. Okay. Aber im Alter war das, und sein Akustiker sagte, du, ich habe ein Hörgerät, das kann das komplett, das ist ein Computer quasi, den setzt du dir ins Ohr, da entzerrt das total, dann wird das so in dein Ohr gegeben mit Latenzen, dass das kein Problem mehr ist. Mein Vater war dann zu eitel, um das zu tragen. Also insofern kannst du sagen, wenn du jetzt hier ein paar Leute in den Raum setzt und ich setze mich da ans Klavier und spiele eine C-Dur-Tonleiter, dann hören alle C, D, E, F, G, A. Mhm. Was nicht passieren kann, ist, dass einer sagt, ja, ich habe C, D, E, G, A, H gehört. Ich habe leider hier so eine kleine Abtastlücke im Gehör für 700 irgendwas Hertz. Das F, das kann ich nicht hören. Das passiert schlicht nicht.
Okay.
Ja? Und beim Sehen ist es ein bisschen komplexer, weil wir natürlich Farbenblindheit haben.
Ja.
Aber wenn wir so um geometrische Figuren gehen, ich habe eine sehr, sehr seltene Sehschwäche, die sogenannte Rot-Grün-Schwäche, die ausschließlich Männer haben können, die ist genetisch bedingt.
Ich habe Blau-Grün, kann ich nicht gut zum Beispiel.
12% aller Männer haben solche Schwächen. Bei mir ist sie extrem ausgeprägt. Das heißt, ich sehe rote Gegenstände auf grünem Untergrund ganz schlecht. Ehrlich? So schlecht, wenn ich mir eine Tüte Tees kaufe beim Golf, ich sortiere die roten alle aus und gebe sie meiner Frau. Weil wenn ich so ein rotes Tee auf so einen Abschlag stecke, ich hau meinen Ball weg, ich gucke den Ball hinterher, ich schaue zurück, ist das Tee weg. Und dann suche ich dieses Tee, dann muss ich mich so ein bisschen bewegen hin und her, bis ich so aus verschiedenen Winkeln, dann sehe ich es eventuell. Und haben meine Mitspieler immer gefragt, was suchst denn du? Ja, mein Tee. Wieso, das steckt doch da. Die haben immer gedacht, ich will sie veräppeln. Die konnten sich einfach nicht vorstellen, dass etwas, was so klar vor ihnen liegt, jemand guckt drauf und es ist nicht da.
Ja,
es ist, das, also dieses, das gibt es, aber wenn wir in Schwarz-Weiß denken, wenn du einen Tisch in einen Raum stellst und für ausreichend Beleuchtung sorgst, wird nie jemand reinkommen und sagen, oh, da steht ja ein Stuhl. Das passiert nicht. Und es wird auch keiner reinkommen und sagen, wieso hat der Tisch denn nur drei Beine? Und sagst du, nee, hat vier. Ach, ja, ich habe hier so eine Scharte auf der Netzhaut, ich kann das vierte Bein nicht sehen. Gibt es nicht. Und selbst wenn es das geben würde, könntest du dir behelfen, weil dann würdest du auf das vierte Bein klopfen und dann würde er über den Gehör, über das Gehör wiederum wahrnehmen oder klopfen, dann ist er ja tatsächlich da ein viertes Bein. Also es gibt diesen kleinsten gemeinsamen Nenner. Und beim Riechen gibt es den eben nicht. Ja, beim Riechen ist es so, dass du zum einen jeder Mensch geruchsblind ist gegenüber bestimmten Aromen. Ich glaube, das hatten wir schon mal. 1% der Menschen können kein Vanillin riechen.
Ja.
Im Gegenzug ist es auch so, es gibt kein einziges Aroma auf der Welt, das alle Menschen riechen können. Wobei die allermeisten Dinge, die wir so als ein Aroma wahrnehmen, sind natürlich ein Konglomerat von Aromen. Mhm. Da ist es dann leichter. Also es gibt nur wenige Sachen, wie zum Beispiel Vanille, die so dominiert sind von einem Aroma. Also wenn du jemandem eine Vanilleschote in die Hand drückst und der kann kein Vanillin riechen, dann wird er trotzdem was riechen. Und es wird eventuell auch so charakteristisch sein, dass er ein Vanilleshake, das aus echter Vanille gemacht ist, als Vanilleshake erkennen wird. Aber wenn du dann ein Vanilleshake mit Vanillezucker, also mit künstlichem Vanillin herstellst, dann ist das für ihn kein Vanilleshake. Und dann würdest du daneben sitzen und sagen, wieso, das schmeckt doch total nach Vanille. Und so, das schmeckt kein bisschen nach Vanille. Ja, also es wäre für dich dann wie, wenn einer sagt, wo ist denn das Tee? Ja, oder der Tisch hat nur drei Beine. Und das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wir haben so Schwellenwertthemen. Es gibt bestimmte Aromen, die schmecken bis zu einer gewissen Konzentration nach A und ab einer gewissen Konzentration nach B. Im Wein das bekannteste ist 4-MMP, das ist dieses Molekül, das vor allem in Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc und so weiter drin ist. Wir Menschen nehmen das wahr ab einer Schwelle von 8 Nanogramm pro Liter, das ist also nicht viel. Und dann riecht das für uns, für die allermeisten von uns nach Johannisbeere, für einige Menschen auch nach Stachelbeere, aber bei dem einen Sinul, dem anderen sieben Nachtigall, das ist ja egal, also für so eine Beere. Und ab 20 Nanogramm fängt das an, für die allermeisten von uns nach Katzenklo zu riechen.
Wie schön.
Zwischen 20 und 30. Ab 30 riecht das für jeden. So, und das heißt, wir haben also eine unterschiedlich hohe Schwelle. Diese Konzentrationen erreichen nur Sauvignon Blanc und Scheurebe regelmäßig. Und ich habe auch schon mal einen Colombard im Glas gehabt, der so ein bisschen nach Katzenpipi roch oder so. Aber also das sind nur wenige Weine, die das erreichen. Aber dann hast du so eine Situation, da sitzt einer und sagt, das riecht nach Stachelbeere und der andere sagt, das riecht nach Katzenklo. Da haben übrigens beide recht, die haben einfach nur eine unterschiedliche Wahrnehmungsschwelle. Die krassesten Ausfälle sind allerdings die Aromen, die generell von Menschen unterschiedlich wahrgenommen werden. Also nicht ab einer gewissen Schwelle. Androstenon kommt auch im Artikel vor. Ungefähr 2/3 der Menschheit, für die riecht das nicht nur nach ein bisschen Pipi. Das riecht nach Autobahnklo, nachdem das Reinigungspersonal 3 Wochen gestreikt hat.
Ach, ja? Das ist aber schön,
komplett
wenn wir ertrinken.
Unerträglich. Für 15% der Menschen riecht das nach gar nichts, die können das nicht riechen. Und für ungefähr 20% der Menschen riecht das nach Blumenwiese. Einer wehnt sich auf dem Trackerklo und der andere möchte spazieren gehen. Das ist der krasseste Unterschied,
den es quasi gibt in der Natur. Ja?
Das ist wirklich. Und nur so ein kleiner Sidestep, der hat jetzt mit Wein nichts zu tun. Ich fand das nur so lustig und ich musste ihn aus dem Artikel wieder rauskürzen. Wir haben alle die gleiche Genetik, aber bestimmte Gene sind sozusagen aktiv oder nicht aktiv. Und wir schleppen in unseren Genen auch ganz viele Sachen rum, die wir abgeschaltet haben im Sinne. Also wir haben noch so Gene, die haben auch die Mäuse und die Mäuse nutzen die noch lustig und wir nutzen die nicht. Das nennt man, glaube ich, genetischer Evolutionsdruck oder sowas. Und wir schalten dann immer mal so, also der Mensch, die Evolution schaltet dann mal so ein bisschen was ab. Und es wird immer darüber gerätselt, was so das Nächste ist, was abgeschaltet wird. Sozusagen, da laufen sozusagen die Wetten. Es gibt so einen heißen Kandidaten. Wenn wir Menschen Spargel essen, dann gibt es nur eine enzymatische Reaktion, die dafür sorgt, dass unser Urin bestialisch stinkt. Ja, genau. Es gibt einige wenige Menschen, die haben dieses Enzym nicht, bei denen riecht das Urin dann normal. Es gibt aber relativ viele Menschen mittlerweile, die das gar nicht riechen. Die können also auch in der höchsten Spargelzeit auf eine öffentliche Toilette gehen und für sie riecht das wie immer.
Echt?
Die Glücklichen.
Die sehr Glücklichen,
das ist so. Und es sind so viele mittlerweile, wohl. Es sind mittlerweile so viele, dass sozusagen, das erklärte mir Professor Hutt, mit dem ich mich unterhalten hatte, einer der führenden Riechforscher, sozusagen Wetten laufen und dann sagt er, aber Herr Bobmann, das ist im übertragenen Sinne gemeint, weil dieser genetische Evolutionsdruck, der sorgt dafür, dass wir alle 500.000 Jahre dann ein Genom verlieren. Wir sind genetisch noch komplett identisch mit dem Neandertaler. Deswegen kann man diese Wette auch nicht abschließen, weil man lebt nicht lange genug, um zu sehen, wer gewonnen hat. Aber ich fand das so spannend. Wahrscheinlich wird sich der heutige Mensch irgendwann vom Neandertaler unterscheiden durch das Spargel-Pippi-Gen. Das fand ich, also die Natur schreibt Geschichten, die sind so irre, die kannst du nicht erfinden.
Besser geht's nicht.
Aber also um das so zusammenzufassen, also ich sage in der Wettweinschule und in meinem Buch habe ich ein Kapitel drüber geschrieben und auch wenn ich Leute live irgendwie über Wein unterrichte, sage ich immer, wenn dir einer sagt, das riecht für mich nach XY, sag nicht nein.
Stimmt,
das
hat man schon mal.
Das ist, ja. Weil für den mag das so sein. Genau. Und ich selber sage auch ständig nein. Meine Frau sagt immer so, Felix, du hast doch mal gesagt, man sagt nicht nein. Wenn ich auch hier bei Proben oder so, kommt sie, wenn sie, ist häufig so der freundliche Geist im Hintergrund, der Brot schneidet und so und ruft dann mal so, man sagt nicht nein. aber das ist einfach, weil wir so gepolt sind, weil wir natürlich das mit den viel häufiger benutzten Sinnen vergleichen. Und wenn unser Gehör so funktionieren würde wie unser Geschmackssinn. Ja? Also wenn du jetzt 100 Leute in den Raum setzt und du spielst die Mondscheinsonate von Beethoven, dann sagen 90 Leute, das ist unglaublich schön, das ist eines der schönsten Stücke, die je geschrieben wurden. 10 Leute würden wahrscheinlich sagen, ja, ganz nettes Geklimper, aber mir fehlt ein bisschen der Beat und es könnte auch mal jemand singen, ja, weil Geschmäcker sind ja durchaus verschieden. Wenn aber unser Gehör so funktionieren würde wie unser Geschmackssinn, und du würdest 100 Leuten die Mondscheinsonate vorspielen, dann würden immer noch 10 Leute sagen, fehlt mir ein bisschen Beat und es könnte auch mal einer singen. Aber es würden noch 70 Leute sagen, das ist das Schönste, was je geschrieben ist. 10 Leute würden sagen, das ist schon ganz schön, aber ich finde es im Hauptthema auch ein bisschen einfach. Das sind die manche Töne nicht hören. Und 10 würden sagen, ey, Beethoven ist komplett überschätzt. Das ist total atonal. Das ist ja völlig dissonant. Das sind die Leute, die anderen Schwellenwerte haben. Ja. Und die da, wo wir ein D hören, dann zwei gestrichen das F hören. Oder was weiß ich was. Ne? Also... Es ist komplett schwierig, sich das vorzustellen.
Ja, super.
Wenn du jetzt keinen Vanillin riechen kannst, dann solltest du nicht Juror in einem Milkshake-Wettbewerb werden. Schwierig. Also du könntest dich da durchschummeln, aber du würdest halt absurde Urteile sprechen. Wenn du kein Zimt und Anis schmecken kannst, dann solltest du dich nicht in den Prüfungsausschuss Konditorei der Bäckerinnung versetzen lassen. Ja, das ist auch nicht so cool. Und was mich immer umtreibt, und jetzt kommen wir endlich mal zum Thema Wein, was mich immer umtreibt ist, ab wann kannst du denn keinen Wein verkosten? Weil ich meine, klar, wenn du in einem gewissen Zustand besser keinen Konditor prüfen solltest oder keinen Milchshake-Wettbewerb beurteilen solltest, muss es das ja bei Wein irgendwie auch geben. Und ich habe mich das auch gefragt, auch wegen der hohen Zahl von Hyposmikern und Anosmikern. Jeder Mensch, den ich treffe, ist der Meinung, er könnte Wein verkosten. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, ja, ich sollte vielleicht keinen Wein verkosten, mein Geschmack ist einfach nicht gut genug. Also wenn sich jemand nicht für Wein interessiert, sagt er das schon, aber von denen, die sich interessieren. Und ich muss einfach die Anekdote erzählen, wie ich einmal habe ich das gehabt. Ich habe so einen Trupp von vielleicht 20 Leuten, aus denen ich meine Weinprobenmannschaft rekrutiere. Über die lästere ich ein andermal auch ein bisschen. Können die ab. Aber darum geht es heute nicht. Also ich schmeiße dann sozusagen die Nachricht raus, Leute, ich möchte gerne eine Probe machen und dann kommen so 10-12 Leute und sagen, yo, und ich fülle das immer mal auf mit Gelegenheitsgästen und manchmal steigt man dann sozusagen auch auf vom Gast zum Regelmäßigen und es fällt auch mal jemand raus, ganz normal. Ich habe es einmal gehabt, da haben wir hier eine Probe gehabt mit 10 Leuten und eine Person war erstmalig dabei. Und wir verkosten immer so, da ich keine Zeit habe, mit den Leuten Pegel und Eichweine zu machen. Und dann sagt man so kompliziert, und das sind jetzt 84 Punkte und das sind 90 Punkte. Das ist einfach zu anstrengend. Machen wir es immer so, dass ich sage, jeder nimmt sein Bewertungssystem für sich und wertet dann und bringt dann aber alle bewerteten Weine in eine Reihenfolge und gibt dieses Ergebnis bei mir ab. Also mein bester Wein, mein zweitbester, drittbester, viertbester. Natürlich gibt es auch geteilte dritte Plätze, wenn man das will. Gibt das ab und dann kann ich dann natürlich sehr leicht irgendwie in Excel eine Statistik beziehungsweise 2, 3 verschiedene Mittelwertmethoden drüber laufen lassen. Und das angenehme, der angenehme Nebeneffekt ist, wir können über die Weine reden, ohne dass man sich zu sehr beeinflusst. Also da niemand sagt, das sind ja 96 Punkte, fühlt sich auch niemand gemäßigt, genötigt, seine 92 auf 96 aufzurüsten. Nur weil man sagt ja nur, gefällt mir nicht. Okay. Und das mag ich an dem Wein und. Abgabe der Punkte, also der Platzierung, ganz seltener Fall. Wir hatten alle den gleichen Wein auf Platz 1. Alle, bis auf die neue Person. 18 Weine waren getestet, 9 Leute haben den Wein auf Platz 1. Die Person hat den auf Platz 18. Letzter Platz.
Ui.
Weißt du, und wie immer, wenn du 18 Weine hast, gab es einen Wein, wo wir uns ziemlich sicher waren, die Flasche ist nicht ganz in Ordnung. Mhm. Den hätten wir fast aus der Wertung genommen. Wir haben ihn auf den 18. Platz gesetzt. Also 9 Leute haben einen auf dem 18. Der war dann bei dieser Person entsprechend auf dem 17. Und das kriegst du ja gar nicht so mit, wenn du es so abgibst. Ich habe das erst hinterher sozusagen gemerkt und habe ich mir später auch mal so die anderen Platzierungen angeguckt, die die Person so vergeben hat. Das war wirklich komplett freidrehend. Das hatte nichts mit dem Rest des Feldes zu tun. Ganz netter Mensch, herzlich willkommen jederzeit hier zum Weintrinken, aber in der Jury nie wieder. Muss man einfach mal so sagen. Ist mir aber auch nur einmal passiert. Was sagt denn der Anosmiker hier mir gegenüber zu den beiden Weinen, die ich ihm eingeschenkt habe?
Der mit dem Bubbel, also der mit dem links hier drauf, mein linker Wein, bei dem rieche ich rein und hab erst mal gedacht, ach, guck mal, ein schöner Riesling, ein bisschen älter, kommt mir sehr gelegen, freue ich mich total. Und dann schmeckt er ganz anders. Dann schmeckt er gar nicht so, wie er riecht.
Ah ja.
Also er schmeckt jetzt nicht so nach so einem schön kombinierten, komplett ein bisschen angereiften Riesling, der sich so in der Nase präsentiert, sondern er ist ein bisschen, er hat eine schöne Säure, aber auch eine kräftige. Mhm. Ja, und packt schon ganz schön zu. Die Frucht ist, finde ich, etwas im Hintergrund, also viel präsentiert sich viel weniger stark, als die Nase vermuten lässt. Ich hätte jetzt mehr Frucht erwartet bei der Nase. Mhm. Ja? Und mehr reife Frucht vor allen Dingen. Und die schmeckt nun gar nicht reif. Mhm. Wird aber bei Riesling bleiben. Mhm. Und rechts ist es, das, ich muss noch mal ganz kurz, Entschuldigung. Mhm. Rechts finde ich ein wohligeres Mundgefühl. Also ist ein bisschen wärmer. Ich finde, die Säure und die Frucht passen besser zusammen. Das stimmt ja nicht. Naja, sie harmonieren ein bisschen mehr, doch das dann schon. Gibt ein besseres Mundgefühl, also ein volleres. Mhm. Ich wüsste aber nicht, er riecht nicht wie ein richtiger Riesling, finde ich. Obwohl, nee. Schwierig. Also er riecht halt komplett anders als der andere. Und das ist so ein bisschen, also
ich finde, der Rechte hat noch etwas ausgeprägter. Jetzt sind wir mal bei diesen Aromen, ne? wo man nur jeder, also ich nenne das immer Aloe Vera. Das hat so diesen leichten Nivea Body Lotion Anteil sozusagen, so was leicht cremiges.
Ja, das stimmt.
Was ich finde, was eigentlich fast nur Riesling hat.
Ja, es wird schon Riesling sein. Aber es ist trotzdem erstaunlich, wie unterschiedlich sind. Ich wüsste tatsächlich nicht, welcher mir besser gefällt. Ich würde wahrscheinlich im Glas-Leertest würde der Rechte gewinnen. Glaube ich.
Bei mir der Linke.
Und ich würde den Linken aber auch trinken. Also so ist es nicht, ja. Aber im zügig Glas leer trinken, also die Nase animiert halt total bei dem Linken.
Ja, der Linke ist sehr viel würziger.
Ja.
Er ist sehr viel, also die Nase, da habe ich auch gedacht, das ist ein ganz klassischer, leicht gereifter Riesling. Und am Gaumen hat er eine sehr feste Säure, er hat noch einen sehr festen Kern, der für mich auch noch auf einiges Potenzial deutet. Und er hat eine wunderbare Würze. Und wenn ich jetzt natürlich morgens um 11 vielleicht doch lieber ein bisschen Frucht mag, würde ich auch zum Rechten greifen. Mhm. Ich bin jetzt aber so Würzfetischist in An- und Abführung. Ich mag, also wenn es nur Würze ist, finde ich es furchtbar. Ne? Aber
er
hat ja noch so eine ganz reife Aprikose, aber davon nicht so viel.
Ja.
So, die trägt das so unten. Und dann kommt eine richtig fette, dicke Gewürzwand, die aber nicht Traminermäßig schwer wirkt, weil, wie du selber sagst, er hat echt eine fette Säure.
Ja, gute Säure. Ja.
Und rechts bin ich auch bei dir. Das ist viel mehr Frucht. Mhm. Das riecht verhaltener einfach. Es ist einfach nochmal in der Nase. Nun habe ich die kleinen Gläser, weil wir ja keine vier großen schwarzen haben. Du hast die beiden großen, ich habe zwei kleine. Das ist verhaltener in der Nase. Das ist ein bisschen Zitrone, schon so ein bisschen. Und
das ist anders, ne?
Und,
ein bisschen.
Ja, und am Gaumen ist das im positiven Sinne limonadiger. Das ist viel fruchtbetonter, aber es ist noch viel weniger Würze und hat viel mehr Fluss in dem Sinne. Also das mehr zum Schnelltrinken.
Ganz schön.
Und der so Uhrzeit, der Tageszeit, genau, so Mittagswein.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, was nach der Produktion hier weitergeführt wird. Ich mag sie beide sehr gerne.
Ja, sind beide schön. Es ist beide sehr unterschiedlich tatsächlich. Ja. Also das ist lustig. Jetzt stellt sich die Frage, warum kriege ich zwei so unterschiedliche Weine?
Mhm.
Und was ist es? Wahrscheinlich
ja?
Silvaner.
Nein, nee. Ist schon Riesling. Das ist schon Riesling, ja. Ja. Es ist der gleiche Wein, nur zwei Jahrgänge.
Ach, echt?
Ja, dann auch noch zwei benachbarte Jahrgänge. Wow. Ist erstaunlich, ne?
Ja.
Mhm. Genau.
Dann, aber so alt ist es nicht, dann sind es 15, 16.
Ja, 16, 17.
16, 17.
Die krasse Säure ist das Zitrusfruchtige, also mal aufzählen, links, was wir immer jetzt gesagt haben, oder mit dem Böppel drauf oder wie auch immer, ist der 16er.
Ja.
Also der Wein, den wir quasi zuerst mal besprochen hatten, und der Fruchtige mit dem Zug ist der 17er. Und das passt dann auch.
Dann passt
hat er wirklich in einem Jahr, hat sich nicht nur in einem Jahr ein bisschen weiterentwickelt, sondern der 16er ist auch ein bisschen wärmer, reifer. 16 ist schon ein über drüber Jahr und ich finde den auch wirklich gut. Beide noch im Verkauf. So, wo kommt das her?
Genau, was ist das?
Was ist das?
Ja, das ist Deutsch.
Das ist Deutsch und
Hessen.
Wir kennen den Winzer. Du kennst den Winzer sogar ein bisschen besser als ich. Was aber nur daran liegt, du hast dich 10 Minuten länger mit ihm unterhalten.
Oh Gott. das ist jetzt hart.
Wir haben ihn am gleichen Tag kennengelernt, auf der gleichen Veranstaltung. Sie sind aber zu unterschiedlichen Zeiten gekommen und deswegen haben wir ihn nicht gemeinsam besucht. Aber hinterher war es für uns ein Highlight dieser Veranstaltung. Eines der absoluten Highlights dieser Veranstaltung.
Ich hänge. Scheiße. Zu früh. Hilf mir.
Der junge Mann heißt Paul Will, ist aber nur Betriebsleiter. Was heißt nur? Ist Betriebsleiter in einem Traditionsweingut, was aber übernommen wurde, nachdem sie, also Halbtradition, also ist jetzt auch nicht so riesige Tradition. Das Weingut heißt Lamm Jung.
Ah!
Rheingau.
Ja!
Und wir trinken den Spitzenwein, Riesling Steillage, 16 und 17. Und also die Geschichte ist, das Weingut sitzt in Erbach, also da, wo auch Achim von Oettinger sitzt, und wurde verkauft. Und zwei Rheingauer Kaufleute, / Handwerker, haben gesagt, wir übernehmen das. Ich muss sie gerade noch mal holen. Wo ist denn das? Ich gebe dir gerade mal den Flyer.
Ich entsinne mich tatsächlich. Das war das Beste an dem Tag. Ja.
Und ich gucke auch noch mal kurz nach der Preisliste, damit ich sagen kann, was das kostet.
Das war auf jeden Fall alles preislich sehr attraktiv. Aber mit preislich attraktiv.
Am Ende ist das Rheingau. Das heißt, die Spitze kostet dann auch schon, sind wir 16,20.
Aber das sind natürlich alles GG-Lagen. Okay. Genau, das ist trotzdem noch okay. Ja.
Und das Weingut ist deswegen spannend, weil erstens der liebe Paul Will ein Qualitätsfanatiker und großes Talent ist, hat bei Solta gearbeitet, bei Schloss Vaux und hat dann auch schon ein paar eigene Sachen gemacht und dann wollte immer ein Weingut haben, aber dann haben die ihm so freie Hand gegeben, dass er da wirklich das komplett machen kann. Und weil die beiden, die es gekauft haben, auch keine Ahnung von Wein haben.
Auch schön.
Und ihn dann nur ausgestattet haben. Und dann habe ich jetzt gehört, ich kann es jetzt nicht beschwören, aber ich habe es von mehreren Leuten gehört, das berühmte Traditionsweingut Langwert von Simmern ist ja aufgelöst worden. Und Langwert von Simmern zeichnete sich dadurch aus, dass es keine Rheingauer Spitzenlage gab, in der nicht irgendeine Parzelle Langwert von Simmern gehörte. Und irgendjemand sagte, dass die da auch nochmal zugeschlagen haben. Sodass er jetzt, also auch, er hat sowieso schon immer gute Lagen, aber eben jetzt hat er nochmal so ein paar richtige Premium-Flächen bekommen. Wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass mir das irgendjemand erzählt hat oder zwei Leute erzählt haben. Und wird also wahrscheinlich nochmal weiter Gas geben. Einer von den Nicht-VDP-Lern, die man unbedingt im Blick behalten muss, ist ja kein Geheimnis, dass ich mit dem Rheingau sehr gut zurechtkomme. Und das ist ja auch schon nicht der erste Nicht-VDP-Ler, den wir hier haben aus dem Rheingau. Da muss man immer mal wieder erden, nach den ganzen Gaias, die wir hier in letzter Zeit haben.
Aber das stimmt, ich entsinne mich schon wirklich positiv daran. Ich habe den Flyer auch tatsächlich bei mir in meiner Flyer-Ecke zu stehen für Weine, die man mal noch kaufen kann, tatsächlich. Steht ja noch, ja. Und das hat wirklich, das war das, was am meisten Spaß gemacht hat an dem Tag.
Ja, sehr schön.
Sehr gut.
Alles klar.
Danke.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.